ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Seit längerem kursiert eine Zahl. 35.000. So viele Entscheidungen sind es angeblich, die wir tagtäglich treffen. Das schätzen zumindest Experten. Wir selbst bekommen davon wenig mit. Schon gar nicht als bewusste Entscheidung. Wo stelle ich die Kaffeetasse ab? Erst duschen oder frühstücken? Welche Route nehme ich zur Arbeit? Wir handeln einfach. Und zwar meistens so, wie wir es immer tun.
Tatsächlich ist es so, wir würden eine schlangenstehende Gesellschaft sein, wenn wir nicht die Fähigkeit hätten zu routinisieren.
Sagt der Psychologe Professor Dr. Tilman Betsch. Er lehrt Sozial-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Universität Erfurt und ist Direktor des Erfurt Lab für empirische Forschung. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit Entscheidungen und mit den Prozessen, die sie uns erleichtern.
Das heißt, wir lernen in wiederkehrenden Situationen bestimmte Lösungen, die mal gut waren, auch wieder anzuwenden. Und das kann natürlich dann so in die Gewohnheit einfrieren, dass es automatisch dann ausgelöst wird. Also dass wir noch einen speziellen Stimulus sehen oder hören oder riechen müssen und wir reagieren in einer gewissen Weise. Und das ist sinnvoll, damit wir mit der Flut an Entscheidungen, die wir haben, im Alltag auch umgehen können.
Aber hin und wieder gibt es sie. Entscheidungen, die wir auch als solche wahrnehmen. Die wichtigen großen Dinge, die uns lange beeinflussen werden. Die das ganze Leben potenziell verändern können. Und es scheint auch eine gewisse Einigkeit darüber zu geben, wie man solche Entscheidungen anzugehen hat.
Also es gibt sowas wie eine Norm, die ist in den, zumindest in den westlichen Gesellschaften, sehr in den Köpfen der Leute. Wenn du eine wichtige Entscheidung hast, dann denk mal gut nach.
Möchte ich ein Kind haben oder nicht? Diese Frage ist zutiefst persönlich und emotional. Es geht um Liebe und Bindung, um Zugehörigkeit und Sinnstiftung, aber auch um Ängste und Unsicherheiten, Unfreiheit und Überforderung.
Und doch, die meisten werden diese Frage nicht aus einem Gefühl, aus dem Bauch heraus beantworten. Zumindest nicht endgültig. Wir wägen ab. Welche finanziellen Mittel stehen mir oder uns als Paar zur Verfügung? Gibt es genug familiäre Unterstützung? Werde ich in ein paar Jahren auch noch bereit sein, berufliche Opfer für die Familie zu bringen? Wir stellen uns unterschiedliche Szenarien vor, vergleichen die möglichen Konsequenzen, mittel- und langfristig, kalkulieren Risiken mit ein. In anderen Worten, wir gehen rational vor. Aber was heißt das eigentlich?
Die Ratio. Der Begriff hat vor allem in der Philosophie eine steile Karriere hinter sich. Schon in der Antike galt die Vernunft als das, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Für René Descartes wurde sie zur Basis jeder Erkenntnis. Und das Denken zur Basis des existierenden Ich. Ich denke, also bin ich. Dieser Grundsatz ebnete den Weg in das neuzeitliche Denken, die Herrschaft des Geistes über den Körper. Diese Vorstellung hat sich seither weitgehend durchgesetzt, nicht nur in der Philosophie.
Dieses Rationalmodell sagt, guck auf die Konsequenzen und wähle die Alternative, die am besten von denen ist, die du gerade vorliegen hast, was dann in technischen Termini heißt, die den höchsten Erwartungswert hat. Das heißt, deren Konsequenzen insgesamt in der Balance die besten Ergebnisse bringen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit.
Den größtmöglichen Nutzen erzielen unter Abwägung aller vorhandenen Informationen, potenzieller Risiken und Wahrscheinlichkeiten. Was heute nach der maschinellen Vorgangsweise von KI-Assistenten klingt, galt bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts als Grundsatz für menschliches Entscheiden und Handeln. Vorangetrieben wurde das vor allem von den Wirtschaftswissenschaften. Ihr Ideal, der Homo economicus. Kühl, logisch, alle Eventualitäten berechnend. Ein Modell, das an seine Grenzen stößt.
Dass man gesagt hat, das, was diese Theorie von einem will, das können wir gar nicht. Da ist unser Kopf zu klein. Das sind so schwerwiegende Rechnungen, die wir da durchführen müssen. All diese Werte und Wahrscheinlichkeiten integrieren, eine Summe bilden und dann die Beste wählen, das geht doch gar nicht.
Der Mensch behilft sich anders, um den rationalen Anspruch zu erfüllen. Zu dem Schluss kommen Ökonomen und Sozialwissenschaftler in den 1960er und 70er Jahren. Was dabei ins Spiel kommt, sind sogenannte Heuristiken. Eine Art geistige Eselsbrücken oder Faustregeln, die komplexe Aufgaben herunterbrechen können. Anstatt alle Alternativen mit ihren Vor- und Nachteilen, Risiken und Erfolgsprognosen gegeneinander aufzuwiegen, kann man sich zum Beispiel auf eine Dimension konzentrieren.
Also das heißt, wir machen so etwas, wenn wir schon Waschmittel kaufen, dann gehen wir am Regal vorbei und gucken, welches gerade im Sonderangebot ist und nehmen halt das Billigste. Wenn wir jetzt mal nur auf der Dimension gucken, auf der Preisdimension.
Es gibt etliche solcher Faustregeln, die uns den Entscheidungsprozess erleichtern. Und Marketingstrategien, die sie sich zunutze machen. Sie rücken den Fokus weg von der Waschleistung, die vermutlich überall gegeben ist, hin zu anderen Werten. Was ist das meistgekaufte Produkt? Wofür steht die Marke? Das hilft, die Auswahl einzuschränken. Und kommt auch uns zugute. Denn wir wünschen uns zwar eine große Vielfalt, sind von zu viel Auswahl aber schnell überfordert. Das zeigte die berühmte Marmeladenstudie der Columbia University. Dafür wurde in einem Supermarkt ein Probierstand mit Marmeladen aufgebaut. Einmal mit 6 verschiedenen Sorten, einmal mit 24. Das Ergebnis? Bei der größeren Auswahl blieben zwar mehr Menschen stehen, die kleinere Auswahl führte allerdings zu 10-mal so vielen Marmeladekäufen.
Je mehr Auswahlmöglichkeiten, desto geringer die Entscheidungsfreude. Das ist bei Waschmittel und Marmelade so, bei wichtigen Zukunftsentscheidungen erst recht. Im digitalen Raum haben wir mehr Auswahlmöglichkeiten denn je. An Produkten, an Entertainment, an möglichen Bekanntschaften. Wer vor dem Filmeabend anfängt, das ganze Netflix-Sortiment durchzugehen, wird schnell ein Problem haben. Algorithmen und Empfehlungen helfen, schränken ein, sortieren vor. Wie wär's mit diesen 3 Büchern, die dir auch gefallen könnten? Diese Männer in deiner Umgebung passen zu dir, bis hin zur einfachen Heuristik. Gefällt dir der Kandidat auf den ersten Blick? Swipe links oder rechts? Ja oder nein?
Das Problem mit Heuristiken? Unsere geistigen Shortcuts sind fehleranfällig. Man könnte sagen irrational. Unsere Emotionen machen uns einen Strich durch die Rechnung. Selbst dann, wenn es um nackte Zahlen geht. Das haben die Verhaltensökonomen Daniel Kahneman und Amos Tversky in den 1970er Jahren in mehreren Experimenten untersucht. Dabei stellten sie systematische Fehler und Voreingenommenheiten fest, die das Urteilsvermögen von Menschen trüben. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte Verlustaversion.
Es tut Menschen mehr weh, etwas zu verlieren, als es ihnen Freude bereitet, etwas zu gewinnen. Erforscht wurde das vor allem mit Lotterien und Geldwerten. Aber es wirkt sich auch auf immaterielle Entscheidungen aus. Wir tendieren zum Status quo, zum Bleiben, anstatt aufzubrechen. Gewichten Risiken der Veränderung höher als ihre Chancen.
Daniel Kahneman und Amos Tversky brechen mit dem Bild des rational bestimmten Menschen. Ihre Forschung zu Heuristiken und kognitiven Verzerrungen beweist, Menschen entscheiden irrational. Für diese Erkenntnis wird Kahneman später einen Nobelpreis bekommen und sie mit einer Theorie untermauern. Demnach seien im Menschen 2 Systeme am Werk. System 1 agiert automatisch und gewährleistet einen reibungslosen Ablauf im Alltag. Von Affekten und Impulsen gesteuert, macht es viele Dinge richtig. Dinge, bei denen wir nicht viel kognitiven Aufwand leisten müssen.
Aber es grätscht auch in die anderen Prozesse rein, in diejenigen, für die System 2 zuständig ist. Bewusstes Reflektieren, das Lösen komplexer Probleme. Bekannt werden Kahnemans 2 Systeme unter einem handlicheren Namen: schnelles und langsames Denken. Der Ratio steht das Irrationale gegenüber, die Emotion, der Affekt. Diese Gegenüberstellung kennen wir auch aus dem Alltag. Oft mit einer klaren Gewichtung.
Erst denken, dann handeln. Einen kühlen Kopf bewahren. Keine Schnellschüsse machen. Sachlich bleiben. Hirn einschalten.
Also ich glaube, diese Dualität, die haben wir schon sehr, sehr früh angelegt. Also die Vernunft gegen die Unvernunft. Das Denken gegen irgendwie etwas Tierisches, was uns angelegt ist, gegen Instinkte und so weiter, über die wir uns erheben müssen.
Der starke Geist gegen den schwachen Körper. Das schwingt weiterhin mit. Unsere Emotionen als Störfaktor, den es zu beherrschen gilt. Und demgegenüber das Ideal der Ratio, das seit der Antike, spätestens aber seit Descartes, ungebrochen ist.
Anfang der 1980er Jahre kommt ein Patient in eine psychologische Praxis. Lange war er erfolgreicher Geschäftsmann, gut integrierter Familienvater. Doch nun ist sein Leben aus den Fugen geraten. Der Mann heißt Elliot. Und er wird die Art, wie wir über Entscheidungen denken, nachhaltig verändern. Bei einer Operation wurde Elliot ein Gehirntumor aus dem präfrontalen Kortex entfernt. Seitdem hat er Probleme, seinen Alltag zu bewältigen. Viele seiner kognitiven Fähigkeiten sind zwar unbeeinträchtigt, seine Intelligenz, sein Gedächtnis, seine Sprache und logisches Denken funktionieren einwandfrei. Elliot hat ein anderes Problem. Es ist ihm unmöglich geworden, sich zu entscheiden. Selbst bei noch so kleinen Dingen. Wenn es darum geht, welche Farbe sein Stift haben soll oder wie er seine Akten ordnen soll. Seine Ehe zerbricht. Er steht vor dem finanziellen Ruin. Da überweist man ihn an einen Spezialisten, den Neurologen Antonio Damasio.
Damasio untersucht Elliot und andere Patienten mit Schädigungen im selben Bereich des präfrontalen Kortex. Dort also, wo körperliche und emotionale Impulse eintreffen und zu geplanten Handlungen verarbeitet werden. Normalerweise. Doch die Patienten sind dazu nicht mehr in der Lage. Was ihnen fehlt, sind die affektiven Signale von ihrem Körper, sogenannte somatische Marker. Sie fühlen nichts und sind deshalb entscheidungsunfähig. Damasios Schluss: Unsere Emotionen sind keine Störfaktoren. Im Gegenteil, sie sind an rationalen Entscheidungen maßgeblich beteiligt. Mehr noch, Voraussetzung dafür. Das Blatt hat sich gewendet. Descartes hatte Unrecht.
In den 1990er Jahren bröckelt das Primat der Rationalität endgültig. Die Ära der Intuition ist angebrochen. Ein etwas verstaubter Begriff aus der Philosophie, dem in Bezug auf die menschliche Einsicht lange etwas Mystisches anhaftete. Plötzlich wird die Intuition auch für die empirische Wissenschaft interessant. Psychologen wie Gerd Gigerenzer verstehen darunter eine Art unbewusste Intelligenz, die vermeintlich unüberlegte, oft aber verblüffend richtige Entscheidungen ermöglicht. Umgangssprachlich kursiert sie eher unter einem anderen Namen, dem Bauchgefühl.
Übernimmt hier tatsächlich der Körper das Ruder? Weiß der Bauch etwas, was das Gehirn noch nicht weiß?
Also wir haben nur ein Denksystem, das ist auch im Kopf und nicht im Bauch. Aber was halt das so befördert, diese Unterscheidung, ist, dass es uns so vorkommt.
Das liegt auch daran, wie wir Entscheidungsprozesse selbst wahrnehmen. Nicht alles davon unterliegt unserer bewussten Kontrolle, dem Denkvorgang, den wir steuern und dabei sozusagen beobachten können.
Und es gibt einen anderen Teil, der immer mitläuft, den können wir sprachlich nicht fassen. Also dort, wo ich nicht hingucken kann, da bin ich natürlich sehr versucht, dass dort das große Magische passiert.
Was aber passiert wirklich, wenn wir Schmetterlinge im Bauch haben, uns ein Stein vom Herzen fällt oder uns die Vorstellung an ein bestimmtes Szenario Bauchschmerzen macht? Der Körper reagiert auf äußere Reize, aber auch auf starke Emotionen. Er setzt Hormone frei, die sich auf unsere Verdauung und Durchblutung auswirken und wiederum körperliche Empfindungen auslösen können. Das also, was Antonio Damasio somatische Marker nennt. Und die können uns ein Stück weit tatsächlich den Weg weisen.
Was uns zum Beispiel über Erfahrungen informiert, ist ein affektives System. Das heißt, wenn wir mal schlechte Erfahrungen mit etwas gemacht haben, dann werden wir sofort eine Reaktion haben.
Unsere Intuition greift blitzschnell und ohne dass wir es mitverfolgen können, auf handfestes Erfahrungswissen zurück. Sie errechnet daraus Wahrscheinlichkeiten, trifft Prognosen, welche Folgen eine Entscheidung nach sich ziehen wird und kommuniziert mit uns über emotionale oder sogar körperlich spürbare Signale.
Inzwischen hat sich etwas gewandelt, nicht nur in der Wissenschaft. Man spricht jetzt nicht mehr vom erhabenen Geist und dem schwachen Fleisch, sondern von Kopf- oder Bauchentscheidungen. Und es scheint, als hätte das Bauchgefühl Hochkonjunktur. In Selbsthilfebüchern wird es als innerer Kompass beschrieben, als eine Art unsichtbare Macht, die uns den Weg weist. Verkopftheit und Overthinking werden privat wie beruflich abgetadelt. Ein "Ich fühl's nicht" reicht oft, um ein Projekt abzusägen. Die Gefühle stehen nicht mehr im Weg, sie geben den Ton an. Entrümpelkönigin Marie Kondo bringt es auf den Punkt, wenn es darum geht, ob ein Gegenstand ausgemistet werden soll oder bleiben darf. Eine simple Frage. Does it spark joy? Löst es Freude aus? Der Affekt entscheidet oder eben der Bauch.
Intuitiv entscheiden, das ist oft alles andere als irrational.
Vor allem bei Expertenentscheidungen. Also was wir haben, ist, dass Experten in ihren Bereichen hochtrainiert sind. Das heißt, die bekommen über die Zeit eine ganz, ganz große Erfahrungsstichprobe über das, was funktioniert. Sie erkennen sehr, sehr schnell Situationen, in denen bestimmte Routinen passen und sind dort sehr, sehr gut, das auch effektiv einzusetzen. Und diese Expertise und diese Intuitionen, die dann auch kommen, die sind eine ganz starke Funktion dieser Erfahrung.
Das klingt so, als sollten wir einfach auf unseren Bauch hören, oder?
Genau, das ist der klassische Trugschluss, denn der setzt voraus, dass meine Erfahrung gut war. Das heißt, meine Intuition kann nur so gut sein wie meine Erfahrung.
Nicht immer können wir auf unser Bauchgefühl vertrauen. Unsere Erfahrungswerte sind oft nur Stichproben. Wir wissen nicht, wie repräsentativ sie sind oder wie es anders verlaufen wäre. Es gibt Entscheidungen, da fehlt uns die Erfahrung komplett. Wir können zum Beispiel schlicht nicht beurteilen, wie sich ein neuerlicher beruflicher Weg bewährt. Oder Kinderlose etwa können nicht wirklich wissen, wie es ist, ein Kind zu haben.
Und das führt zu völligen Überschätzungen der Validität, also der Gültigkeit von solchen Intuitionen.
Nicht nur die vermeintliche Rationalität, auch die Intuition ist fehleranfällig. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen mit Entscheidungen zufriedener sind, die sie intuitiv aus dem Bauch heraus getroffen haben. Entscheidungstypen scheint es hingegen nicht zu geben, auch wenn viele sich als Kopf- oder Bauchmensch bezeichnen würden. Zu dem Ergebnis kommt zumindest eine Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und der Universität Basel aus dem Jahr 2015. Ob die Teilnehmenden wissensbasiert oder intuitiv entschieden, hing vom Inhalt der Entscheidung ab. Sie zeigten sich durch die Bank bei Restaurants, Kleidung oder der Partnerwahl eher intuitiv, während etwa bei medizinischen Fragen mehr abgewogen wurde.
Wir beherrschen beides. Und wenn es nach Tillmann-Betsch geht, dann lassen sich diese Prozesse überhaupt nicht voneinander trennen.
Hier geht es darum, dass wir unterschiedliche Prozessebenen immer miteinander verschränken, dass es also eine Gleichzeitigkeit von Prozessen gibt. Und die haben unterschiedliche Aufgaben.
Vernunft und Intuition greifen ineinander und sind so in alle unsere Entscheidungen involviert. Nicht als zwei separate Systeme, sondern als ein Gesamtes, sagt Betsch. Was sich hingegen unterscheidet, nur auf einen bestimmten Anteil davon können wir bewusst zugreifen.
Bewusst ist der Teil, wir müssen unsere Ziele setzen, wir müssen Informationen suchen.
Dazu kommen Prozesse, die sich gleichzeitig abspielen, im Hintergrund, sozusagen unter dem Radar.
Nämlich, dass automatisch parallel Informationen verarbeitet werden, die eigentlich nach den Prinzipien von Rationaltheorien funktionieren. Da wird etwas Dominantes herausgearbeitet, da wird kompensiert, da wird gewichtet. Und diese Dinge, das macht unser Gehirn. Wir müssen nur die Dinge reinfüttern. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, passen Sie auf, ich gebe Ihnen 10 Informationen über eine Alternative, aber entscheiden Sie sich nicht, das können Sie gar nicht. Ihr System arbeitet in dem Moment sofort eine Präferenz heraus.
Der Haken?
Gegeben, Sie wissen, was Sie wollen. Viele, viele Menschen sagen, oh, ich habe Entscheidungsprobleme. Die haben keine Entscheidungsprobleme, entscheiden können wir alle. Die haben ein Problem des Wollens. Die erkennen ihre Bedürfnisse nicht.
Was wünsche ich mir von meinem Berufsleben oder meiner Partnerschaft? Was möchte ich in 5 Jahren erreicht haben? Oder in 20? Was sind meine Prioritäten im Leben? Diese Fragen erfordern Einsicht und Selbsterkenntnis. Und ja, eine intensive gedankliche Auseinandersetzung.
Rational entscheiden. Darunter verstehen immer noch viele richtig entscheiden. Aber wann wissen wir eigentlich, ob wir richtig entschieden haben? Wer bewertet? Und nach welchen Kriterien? Viele der Erkenntnisse, die wir heute aus der Entscheidungsforschung haben, entstammen Experimenten mit Geld. Hier ist es klar, mehr Geld ist besser als weniger Geld. Das Modell hält der Realität aber oft nicht stand. Denn außerhalb des Labors geht es um Werte, die sich empirisch schlecht messen oder gegeneinander abwägen lassen. Unsere Bedürfnisse und Präferenzen ändern sich. Entscheide ich mich gegen Kinder, bedeutet das kurzfristig vielleicht ein selbstbestimmteres Leben. Und ja, mehr Geld, das mir bleibt. Langfristig könnte es bedeuten, dass ich im Alter einsam bin und diese Wahl bereue. Was wiegt am Ende schwerer? Und welcher Beurteilungszeitpunkt zählt?
Oft kennen wir die Alternative nicht. Wir wissen nicht, wie es anders verlaufen wäre, was wir unter anderen Umständen gewonnen oder möglicherweise verloren hätten. Eine Entscheidung zu treffen, das muss nicht heißen, richtig oder falsch gegeneinander abzuwägen, sondern eine Wahl zu treffen. Einen von mehreren möglichen Wegen und ihn zu gehen, zumindest bis zur nächsten Gabelung. Um diese Wahl zu treffen, können Heuristiken helfen. Tilman Betsch hat auch noch einen anderen Tipp.
Es hilft, wenn wir darüber uns eine gute Geschichte erzählen können. Wenn ich eine Geschichte mir erzählen kann, die mir sagt, wie ich meine Zukunft sehe, dann habe ich ein Leitkriterium.
Das löst nicht alle Entscheidungsprobleme, aber es schafft etwas, was Betsch als konstruktive Rationalität bezeichnet.
Kann ich die Version meiner selbst sehen, die sich für diesen Weg entscheidet? Die Mutter oder eben die kinderlose Frau? Solche Konstruktionen, man könnte auch sagen Narrative, helfen dem Gehirn dabei, die Dinge zu bewerten und die Welt zu rahmen. Ein Blick nach vorne, eine Projektion, wie das Leben mit einer bestimmten Entscheidung aussehen könnte. Aber solche Erzählungen können auch rückblickend helfen, wenn es darum geht, getroffene Entscheidungen zu legitimieren. Betsch sieht die Rationalität auch unter diesem Gesichtspunkt. Als etwas, das wir uns selbst schaffen.
In ganz, ganz vielen Situationen machen wir Sinn daraus, was passiert. Sonst könnten wir keine Firmen gründen, sonst könnten wir keine Partnerwahlentscheidungen treffen, sonst könnten wir auch keine Kinder uns für Kinder entscheiden. Und genau deshalb, weil wir eine rationale Wette auf unsere Anpassungsfähigkeit setzen, sind auch solche Entscheidungen rational.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Beim Klimaschutz wird gerade vieles geprüft und in Frage gestellt. Die Bundesregierung will einen Realitätscheck. Wie viel Förderung brauchen Wärmepumpen? Könnte man die Vergütung für private Solaranlagen auch komplett streichen? Und was ist mit dem in Brüssel beschlossenen Aus für neue Benzin- und Dieselautos? Wird das doch wieder gekippt? Im ARD-Klima-Update erfahrt ihr, was sich hinter den aktuellen Debatten verbirgt. Ihr bekommt Recherchen von ARD-Reporterinnen und Reportern aus Deutschland und der Welt, neue Einblicke und innovative Lösungen mit fundierten wissenschaftlichen Analysen. Der Podcast richtet dabei immer auch den Blick nach vorn und nimmt euch mit, vom Problem zur Perspektive. Das ARD-Klima-Update gibt es jeden zweiten Mittwoch neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.